Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir in deine Nähe kommen dürfen. Ich danke dir, dass du uns so sehr geliebt hast, dass wir ja ohne Hindernisse, ohne Leistung kommen dürfen vor dir. Und wir wollen diesen Gottesdienst in deine Hände legen, wollen dich bitten, dass du redest, dass du veränderst, dass wir ja immer, dir immer ähnlicher werden, Jesus. Hab Dank dafür. In deinem Namen, Jesus. Amen. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Im Herbst 2008 erhielt ich früh morgens einen Anruf. Ich erhielt die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch in einem Hort, also bei Schulkinder nach der Schule auf sie aufpassen, bei den Hausaufgaben sie betreuen und so weiter. Ich war erst ein paar Wochen arbeitslos. Folgende Geschichte: Ich hatte in Heidelberg meine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher gemacht, habe ein Anerkennungsjahr gemacht und nach diesem Anerkennungsjahr habe ich in dieser Stelle noch 3 Monate gejobbt und jetzt war ich mitten im Schuljahr und suchte nach einer neuen Arbeitsstelle. Auf jeden Fall, ich bekam diesen Anruf, fuhr dorthin und die Stelle war zunächst für 5 Monate befristet und ich wurde beim Vorstellungsgespräch gefragt, kann ich mir vorstellen, danach dort weiterzuarbeiten? Und ich habe gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, ein Jahr danach weiterzuarbeiten, danach werde ich wahrscheinlich auf die Bibelschule gehen. Ich bekam die Stelle und ich habe mich so gefreut. Ich habe gedacht, hey, endlich einen neuen Job, eine Herausforderung. Die Konditionen waren überschaubar, 20 Stunden in der Woche am Anfang, 5 Kinder, auf die ich aufzupassen habe. Hey, hört sich richtig cool an. Nach 3 Tagen sprach ich mit meiner Chefin und habe gesagt, ich überlege, ob ich wieder aufhören. 3 Tage hat es gedauert. In diesen 3 Tagen erlebte ich, wie 3 der 5 Kinder, die anwesend waren, mir das Leben schwer machten. Ich wurde beleidigt. Ich wurde angespuckt. Nach mir wurde getreten und einer hat so einen Stein nach mir geworfen. Ich war der 7. oder 8. Erzieher innerhalb von 2 Jahren und die Kinder hatten es gelernt, einem das Leben richtig schwer zu machen. Jeden Tag, als ich dorthin ging, habe ich zuvor mit meinen Eltern gebetet, dass ich Kraft habe, um diesen Tag durchzustehen. Eine Geschichte möchte ich euch erzählen, die der Beginn einer Veränderung war. Nachdem dieser eine Junge diesen Stein auf mich schmiss, haben wir ihn nach Hause geschickt und die Eltern informiert, dass er eine Abmahnung hat. Am Nachmittag dieses Tages kam ein wütender Vater mit seinem Sohn in die Einrichtung. Und was passierte ist, der Vater spielt im gleichen Fußballverein wie ich damals. Und auf einmal hatte der Sohn ein Problem, weil er wusste, hey, Papa redet die ganze Zeit mit einem Erzieher, 1-2 Mal die Woche, wie es denn so läuft. Auf einmal hatte ich den Vater auf meine Seite. Das war der erste Schritt zur Veränderung. Ein zweiter Schritt war, wir haben einen Elternabend gehabt und haben den Eltern gesagt, hey, bis zu Ende der Probezeit überlege ich, ob ich bleibe oder nicht. Und wenn ich gehe, wird der Hort geschlossen. Was für die Eltern nicht unbedingt eine leichte Aufgabe gewesen wäre. Ich will es ein bisschen abkürzen. Nach 5 Monaten bin ich geblieben. Nach 5 Monaten haben wir die Mittagsbetreuung und den Hort zusammen verlegt. Es waren jetzt nicht mehr 5 Kinder, sondern es waren über 30 Kinder. Wir hatten auch andere Räume bekommen. Zuvor waren wir eher in einer etwas größeren Besenkammer. Auf einmal hatten wir eine alte Turnhalle zur Verfügung. Man konnte also, wenn sich mal 2 Kinder nicht sehen konnten, einfach in verschiedene Räume gehen. Das Ergebnis war, nach diesem einem Jahr ging ich tatsächlich auf die Bibelschule. Und die Arbeit, die zuvor so mittelmäßig, so schlecht war, wo ich nach 3 Tagen aufhören wollte, war am Ende der zweitbeste Ort, wo ich mir für mein Leben vorstellen konnte. Es hatte sich so viel verändert. Und es lag jetzt echt nicht an meinem pädagogischen Geschick, weil das ist gar nicht so groß. Sondern erstens liegt es daran, dass ich mich entschieden habe, im Gebet dran zu bleiben und zu kämpfen. Und eine zweite Entscheidung hatte ich getroffen. Ich will diese Kinder lieben. Und die Methode wird egal sein. Ohne Gott hätte ich nicht diesen Ausbruch aus dieser Mittelmäßigkeit erlebt. Samuel Harfst, wir haben schon gehört, schrieb ein Lied mit genau diesem Titel. Und ich möchte mit euch einmal kurz den Liedtext durchlesen. Wann fällt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt? Wo bleibt der Schmerz, der die Schmerzgrenze übersteigt? Wo bleibt die Last, die mein Knie zum Beugen bringt, damit ich vor dir meinen Herrn zerbreche? Es kommt die Zeit, mach dich bereit, zum Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit. Ich habe ja keine andere Wahl mehr, denn die Welt liegt schon so weit von mir zurück. habe ja keine andere Wahl mehr. Du nur gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Dieser Liedtext erinnert mich an eine Situation in meinem Leben. Und um die zu verstehen, möchte ich euch da ein bisschen hineinnehmen. Ich wurde christlich erzogen. Als Kind wusste ich, dass es Gott gibt. Als Teenager habe ich allerdings gesagt, naja, Sonntagmorgen erlebe ich zwar Gott, aber mit meinem restlichen Alltag hat es gar nichts zu tun. Und ich habe zu meinem Papa gesagt, hey, wenn ich die Bibel ein bisschen verstanden habe, dann heißt es, dass Gott einen Heuchler mehr hasst wie jemand, der ein Feind ist von ihm. Ich will lieber gegen Gott sein, als nur in die Kirche zu gehen, um euch zu gefallen. Und so entschloss ich mich für ein Leben ohne Gott. Ich habe gesagt, hey, ohne diese einschränkenden Regeln wird mein Leben viel besser verlaufen. Wenn ich der Chef in meinem Leben bin, hey, das wird richtig super. Nicht mehr Sonntagmorgen in die Kirche, lieber Fußball spielen können und solche Sachen. Was entstand ist, ich habe Graffiti gesprüht, anfangs illegal. Ich habe quasi Hip-Hop zu meiner Religion werden lassen, habe irgendwelche Sachen mit irgendwelchen Frauen und so weiter. Das, was es vielleicht am meisten beschreibt, ist, mein Innerstes wurde immer mehr von Hass erfüllt. Und es gab Zeiten, habe ich Gott regelrecht verflucht. Aber es gab genauso Zeiten in all dieser Phase, wo ich irgendwie enttäuscht wurde, wo ich depressiv war, wo ich keine Lust mehr auf mein Leben hatte. Und wenn ich alleine war, griff ich manchmal zur Bibel und las darin. Manchmal sagte ich Gott, wenn ich alleine war, hey, könntest du nicht doch mein Leben ändern? Du sagst doch, dass es dich gibt. Ja, dann zeig dich doch, veränder doch was. Eines Tages klingelte es an der Tür und ich lag noch im Bett und hörte die Stimme. Und mir war sofort klar, wer die Person war. Es war ein Pastor, den meine Eltern kannten, den ich kannte. Und er war an diesem Tag dort. Und ich war in einer von zwei Schulen in Bayern, die an diesem Tag frei hatten, weil wir mal an dem Samstag Unterricht hatten. So, auf jeden Fall kommt dieser Charlie, so heißt der, zu mir und sagt, ja, er war früh morgens beim Angeln und er hat nichts gefangen. Und er sagt, das ist nicht normal, und fragte Gott, hey, was willst du, dass ich tue? Oder warum funktioniert das nicht? Und er sagt, hey, fahr nach Augsburg, geh zum Sammy und sag ihm, ich weiß, dass du mich nicht ganz vergessen hast. Hey, jetzt stellt euch mal vor, ich wusste, keiner weiß, dass ich ab und zu bete. Und dann kommt so eine Botschaft und ich würde euch jetzt gerne erzählen, dass das mein Leben verändert hat. Hat es aber in dem Moment nicht. Was es getan hat, ist, es hat einiges leichter gemacht, es hat einiges verbessert. Der Freundeskreis wurde, ich sag's mal so, weniger kriminell. Während der Zeit des Zivildienstes, da würde ich mich als glaubend bezeichnen. Ich wusste, es gibt Gott, aber ich war nicht bereit, für Gott mein Leben zu verändern. Ich wusste, es gibt Gott und ich war auch irgendwie interessiert an ihn, aber halt nur bis zu einem gewissen Maß. Und was passierte ist, dass meine Freundin nach 10 Monaten Schluss gemacht hat. Und das war für mich richtig schwierig in der damaligen Zeit. Ich zog Bilanz über mein Leben und ich hatte in diesen 6 Jahren, wo ich ohne Gott gelebt habe, mehrere Selbstmordversuche. Und ich wusste, das nächste Mal würde ich es nicht überleben. Ich schaute zurück und sagte, hey, vor 6 Jahren habe ich gesagt, hey Gott, ohne dich wird es besser laufen. Und jetzt schaute ich auf mein Leben und stellte fest, hey, irgendwie ist es nur ein Scherbenhaufen. Irgendwie passt nichts mehr zusammen. Und ich entschloss mich, es neu mit Gott zu probieren. Für mich war die Wahl, entweder mich umbringen oder Gott nochmal eine Chance geben. Unter Tränen drehte ich um, bat um Vergebung und eine Veränderung begann. Ich habe mehrere 100 Hip-Hop-CDs weggeschmissen, habe mir einen neuen Freundeskreis gesucht, bin in eine Gemeinde gegangen und durfte erleben, wie Gott mich Stück für Stück umprägt, bis heute. Hey, und wenn ich auf diese Phase zurücksehe, dann sage ich, die war richtig schmerzhaft in dem Moment. Aber rückblickend war es die beste Entscheidung meines Lebens. Ich wäre heute nicht hier. Ich hätte nicht diesen Beruf, ich hätte nicht diese Frau, ich hätte nicht diese wunderbaren 3 Kinder, also prophetisch 3. Es wäre alles anders. Es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und die schwierigste Zeit meines Lebens ist heute die beste Zeit überhaupt, für die ich so dankbar bin. Es muss nicht bei jedem eine so schwierige Zeit sein. Aber bei mir brauchte es dies, dass ich zurückkehre zu Gott. Und wenn dieser Liedtext davon spricht, dass der Tropfen es fast zum Überlaufen bringt, dieser Schmerz, der die Schmerzgrenze übersteigt, die Last, die mein Knie zum Beugen bringt, dann war es für mich diese Situation. Und wenn du so eine Situation nicht brauchst und zu Gott zurückfindest, umso besser. Aber wenn das nötig ist, dann werden wir rückblickend sagen, es war die beste Zeit. Ich habe es bereits angedeutet, mit meiner Entscheidung für Gott passierte etwas anderes noch. Mein Leben war zuvor von Hass geprägt. Und auf einmal bekam ich immer mehr Liebe. Und das war am Anfang ganz schön komisch, weil ich ständig dachte, ich hätte mich in jemand anders verliebt. Weil das, was ich zuvor als Liebe kannte, war eigentlich nicht richtig Liebe. Julius, kannst du den Beamer bitte ausmachen? Zuvor war Hip-Hop meine Religion. Daraus schöpfte ich mir Kraft, daraus schöpfte ich mir Hoffnung und auf einmal wurde es verändert. Ich habe eine neue Identität bekommen und schnell war mir klar, ich will nicht einfach nur ein nettes christliches Leben führen. Ich will nicht einfach nur bemüht sein, einigermaßen gut mit den Leuten auszukommen. Ich will nicht einfach nur so eine fromme Maske tragen und eigentlich doch alles machen, wie es zuvor war. Und ich glaube, der Punkt, der so wichtig ist, ich glaube, wir Christen sollten bekannt sein für ein verändertes Leben. Ich glaube, wenn Menschen einen zuverlässigen Menschen brauchen für eine Aufgabe, dann sollte er bei uns Christen fündig werden. Und wenn wir heute darüber sprechen, über Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit, dann möchte ich als erstes darüber sprechen, von glaubend zum Gläubigen zu werden, richtig mit Gott unterwegs zu sein. Und als Folge daraus heißt es eben auch, dass sich Dinge verändern. Ich kann nicht gleichzeitig meine Lieblingssünde behalten wollen und Jesus nachfolgen wollen. Es ist keine sowohl als auch Entscheidung, sondern ich muss eine Entscheidung treffen, entweder oder. Entweder ich gehe mit Gott und ich lasse mich verändern, wohl wissend, dass ich immer wieder sündigen werde. Oder aber ich meine es mit Gott nicht ernst. Meine These heißt, wir Christen sollten in moralisch-ethischen Dingen die Vorangeher sein. In Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Jagt der Heiligung nach. Das heißt jetzt nicht, so gelegentlich, wenn ich am Spazieren bin und am Wegrand so ein Stückchen Heiligung sehe, ohne dass ich mich bücken müsste oder sowas, dann nehme ich das mal mit, schadet ja nicht. Das heißt auch nicht, dass ich eigentlich immer dann mache, was ich will und an Silvester nehme ich mir vor, nächstes Jahr will ich heiliger leben und am 3.1. merke ich früh morgens, es klappt nicht, es ist zu anstrengend. Nein, Jagd der Heiligung nach heißt, jeden Tag neu ist mein Fokus, dass meine Ausrichtung des Lebens Gottes Heiligkeit widerspiegelt. Dauerhaft, Tag für Tag, will ich seinen Frieden, seine Heiligung haben in meinem Leben. Und das heißt auch, sich von manchen Gefahren fernzuhalten. In Vers 15 und 16 wird zum Beispiel beschrieben, dass wir darauf achten sollen, nicht von der Gnade Gottes abzukommen. Dass wir aufpassen sollen, dass keine bittere Wurzel in uns groß wird. Dass wir nicht unzüchtig oder unheilig leben sollen wie Esau. Ja, der Heiligung nachjagen ist ein Lebensziel, dass ich Tag für Tag erneuern muss. Und nein, wir können uns damit die Rettung nicht verdienen. Das wird niemals funktionieren. Die bekommen wir geschenkt. Aber ich glaube, es ist die natürliche Konsequenz, als Gerettete sich auch so zu verhalten. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Anstrengung, sondern in dem Wissen, dass Gott sowohl das Wollen als auch das Verbringen schenkt. Und dann ist es möglich. Mach dich bereit zum Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit. Und hey, eine reife Person zu werden oder zu sein, heißt nicht, dass man keine Grenzen mehr hat. Heißt nicht, dass man vollkommen ist und nie eine Einseitigkeit unterliegt. Es ist kein glatt poliertes menschliches Wesen. Nein, man bleibt weiterhin ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Aber doch ist diese Entscheidung da, Problemzonen in den Griff zu nehmen. Lange Schattenmuster, die anderen schwerfallen an einem, anzugehen, anzupacken und sich verändern zu lassen. Nicht mit dem Mittelmaß zufrieden sein. Nicht damit zufrieden zu sein, etwas besser wie der Rest zu sein. Ich möchte es ganz deutlich sagen. Ein gesundes Glaubenswachstum ist ohne eine gute Gesamtentwicklung nicht möglich. Ich kann nicht auf der einen Seite ein Glaubenshero da oben sein und auf der anderen Seite moralischen Dinge auf Dauer unterstes Level fahren. Es wird nicht funktionieren. Wie erlangen wir eine solche Reife? Oder was sind Eigenschaften, die das umschreiben? Ich möchte ein paar Dinge nennen. Wie verlässlich sind wir in unserem Reden und in unserem Tun? Wie wahrhaftig? Sind wir bereit, anderen zu vergeben, uns mit ihnen zu versöhnen, wenn es mal nicht so lief, wie wir uns das vorstellen? Wie geduldig und ausdauernd sind wir? Sind wir bereit, über unsere eigenen Fehler nachzudenken oder schauen wir immer nur auf den Splitter des anderen? Sind wir bereit, unsere eigenen Interessen auch mal hinten anzustellen zum Wohl des anderen? Und die Frage ist nicht unbedingt in erster Linie, wo du da genau bist momentan. Die größere Frage ist, in welche Richtung bewegst du dich? Wenn du von 100% bereits bei 80% angekommen bist, aber in die Richtung wieder davon wegläufst, dann bringt es weniger, wie wenn du bei 70% bist, aber der Heiligung weiterhin nachstrebst und es dir zu einer Aufgabe machst, besser zu werden, reifer zu werden. Darf Gott an dir arbeiten? Oder bist du mit dem Mittelmaß zufrieden? Nur nicht auffallen und es reicht dann schon. Manche, ich nenne es mal Reifedefizite, sind sehr, sehr stark und offensichtlich. Manche sind kaum bemerkbar. Doch das Problem ist, was harmlos beginnt, kann oft größer werden. Schauen wir uns doch mal die Christen in Korinth an. Paulus hatte ganz schöne Schwierigkeiten mit ihnen. Auf der einen Seite war dieses Streben nach den geistlichen Gaben und dafür hat Paulus sie wirklich gelobt. Und auf der anderen Seite waren Dinge, die waren haarsträubend. Sonntag für Sonntag begegnen sie sich als Christen und Brüder und im Alltag treffen sie sich vor Gericht wieder und verklagen sich gegenseitig. Jeder wollte sein Recht bekommen. Für manche war es normal, nach dem Gottesdienst ins Bordell zu gehen, um die sexuellen Bedürfnisse auszuleben. Die Mehrheit der Christen in Korinth sagten, hey du, der Heinz-Peter, der ist der Leiter schlechthin, was der Karl Detlef Dieter sagt, das ist mir doch egal. Parteiungen, der eine, der ist der Hero und alle anderen haben mir nichts zu sagen. Die Bibel sagt, dass das sowas von falsch ist. Die Botschaft zwischen den Zeilen heißt, diese Menschen müssen charakterlich nachreifen. Sie brauchen noch diesen Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit. Ihr Verhalten ist stecken geblieben in dem Mittelmaß, wenn überhaupt. Und Paulus sagt, hey, werdet reif. Ich würde fast schon sagen, werdet erwachsen, aber das hat ja nichts unbedingt zu tun, reif und erwachsen sein. Und reifes Handeln heißt auch, dynamisch zu sein. Das, was in dem einen Moment richtig ist, muss im nächsten Moment nicht unbedingt das Gleiche sein. Es heißt, drüber nachzudenken. Und vielleicht mag das überraschen, ich glaube, es ist manchmal notwendig, zwischen Gegensätzen zu navigieren. Wenn ich jetzt frage, wenn es diese zwei Polen gibt, auf der einen Seite Menschen zu lieben und auf der anderen Seite Menschen zu enttäuschen, dann würde man auf den ersten Eindruck sagen, man muss immer hier drüben stehen, Menschen zu lieben. Aber kann es sein, dass es manchmal nötig ist, Menschen zu enttäuschen, weil man sie liebt? Wenn ich allein Jesus' Leben anschaue, dann sehe ich, wie Jesus Menschen in Not begegnete. Menschen, die krank waren, wurden gesund gemacht. Menschen, die verzweifelt waren, hat er ein offenes Ohr geschenkt. Er hat ihre Erwartungen gestillt. Und auf der anderen Seite gab es Menschen, da hat sich Jesus einfach verweigert. Stellen wir uns folgende Situation vor. Die Jünger suchen Jesus. Sie finden ihn betend auf einem Berg und sagen, hey, da unten ist eine Riesenschar von Menschen zusammengekommen, weil sie dich hören wollen. Die haben Kranke dabei, die haben Leute mit Finanzproblemen, die haben Leute, die gerade im Rollstuhl sitzen. Hey, du könntest für sie beten und das Ding wäre gegessen. Und Jesus sagt, hey, ich muss allerdings noch in das nächste Ort. Die Leute, die jetzt gekommen sind, die sind jetzt gerade gar nicht wichtig. Jesus nimmt es in Kauf, Menschen zu enttäuschen. Und das hört sich erst einmal komisch an. Und ich sage jetzt auch nicht, dass Menschen zu enttäuschen eine Sportart werden sollte in unserem Leben. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Und doch, glaube ich, müssen wir es in Kauf nehmen, nicht immer geliebt zu werden von den Menschen. Es ist gut, wenn wir die Menschen immer lieben, aber wenn unser Antrieb zu handeln daraus besteht, ob die anderen Menschen uns mögen oder nicht, werden wir eigentlich zu Sklaven der Erwartungen der anderen, die sie an uns tragen. Wir müssen es manchmal in Kauf nehmen, dass sich jemand aus unserem Fanclub verabschiedet. Und manchmal heißt Menschen enttäuschen, auch eine Illusion von ihnen wegzunehmen. Eine Täuschung. Vor 4 Monaten war ich auf den Neupastorentagen und dort erzählte ein Pastor eine interessante Geschichte. Er besuchte einen älteren Bruder aus der Gemeinde und am Ende, als sie sich verabschieden, wurde der Pastor geschimpft, weil er schon so lange nicht mehr da war. Und der Pastor sagte, ich war doch erst vor ein paar Wochen hier. Und das Gefühl, was bei ihm ankam, ist, hey, eigentlich egal, wie oft du kommen würdest, es wäre nicht genug. Und wenn du jede Woche kämst, es wäre nicht genug. Ja, wenn du Tag für Tag kommen würdest, ja, wenn du bei mir einziehen würdest, es wäre nicht genug. Und der Pastor sagte, es war ein Problem, weil die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, bei und in uns zu wohnen, aber nicht die Aufgabe des Pastors. Weil wie soll er gleichzeitig bei 20, 30, 50, 100 Leuten wohnen? Es funktioniert nicht. Und er musste diesen Mann befreien von dieser Sicht. Der Pastor muss das machen, was eigentlich nur Gott machen kann. Und es war nötig, ihn zu enttäuschen. Versteht ihr, was ich meine? Aus Liebe, dass jemand anders wachsen kann, ist es manchmal nötig, ja unablässlich, ihn zu enttäuschen. Nicht, weil es an sich Spaß macht. Überhaupt nicht. Aber doch, weil es nur so den anderen helfen kann. Der Pastor hat einen Besuchsdienst eingerichtet, dass dann andere Leute die Person besuchen. Von den Weißgeist gibt es ein Lied, das heißt, irgendwer wird immer meckern. Und da ist was Wahres dran. Hey, wenn 80 dafür sind, sind 20 dagegen. Und selbst wenn es dir gelingen würde, dass alle dafür sind, und ihr deswegen feiert, werden spätestens dann welche meckern über die Art und Weise, wie ihr feiert. Von dem her musst du manchmal in Kauf nehmen, dass Leute meckern. Und gerade wenn du ein Leiter einer Gruppe bist, dann ist es umso wichtiger. Wer mit mir und meinen Kids unterwegs ist, der könnte folgende Situation im Alltag treffen. Wir sind unterwegs und an uns fährt ein autoähnliches Gegenstand vorbei. Und ich sage, hey Bongani, guck mal, das ist eine Schubkarre mit Motor. Bongani sagt, nein Papa, das ist ein Smart. Ja, ich sag doch, eine Schubkarre mit Motor. Ein Smart, Schubkarre, Motor. Und er wird immer lauter und leidenschaftlicher. Warum mache ich das? Also ja, ich habe keine großen Sympathien für diese Art von Auto. Lag vielleicht daran, dass ich als Jugendlicher mit einem Freund Schneebälle auf Autos warf und anscheinend eine Scheibe eines Smartes und es gab den doppelten Anschluss meines Lebens. Naja, auf jeden Fall. Warum ich das Ganze tue ist, ich will, dass mein Sohn leidenschaftlich ist. Und ihm ist es so wichtig, dass das ein Smart ist. Und ich weiß, dass es ein Smart ist. Aber ich will Leidenschaft in ihm wecken. Dass er diese Leidenschaft für die Wahrheit einzutreten, ihm wichtiger ist, wie das, was der Papa sagt. Und er bereit ist, mich dabei zu korrigieren. Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit, sich nicht anderen Leuten anpassen, sondern für das einzutreten, was einem wichtig ist. Selbst dann, wenn es der Papa ist und der halt daneben liegt. Parker Palmer schreibt in seinem Buch »Let Your Life Speak« von seinem Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit. Er schreibt, wie er einen langen und beschwerlichen Weg hatte in dem einen Bereich. Er hat jahrelang versucht, jemand zu sein, der er nicht war. Er hat jahrelang versucht, die Berufung eines anderen zu leben. Er hat Vorbilder gehabt und hat sich denen ihr Leben angeschaut und hat sich gedacht, so muss ich auch sein. Und seine Vorbilder waren geistliche Leiter. Und er versuchte selbst, ein so guter geistlicher Leiter zu sein wie die anderen. Das Problem war, er hatte gar nicht die Aufgaben dafür. Er hatte gar nicht die Fähigkeiten dafür. Und was passierte ist, er war überfordert, die Gruppe war mit ihm überfordert, er litt, die anderen litten. Und es brauchte Jahre, bis er festgestellt hat, das Problem ist eigentlich, dass ich Gott nicht zutraue, mit dem zufrieden zu sein, was er in mich hineingelegt hat. Er traute Gott nicht zu, dass er aus ihm eine Variante machen kann, die Gott ehrt. Er wollte immer jemand anders sein. Zu akzeptieren, dass Gott Begrenzungen geschenkt hat, war für ihn so schwierig. Und er suchte seine Bestimmung und lebte eigentlich dran vorbei, weil er an der falschen Stelle suchte. Vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht versuchst du auch, etwas zu leben, was eigentlich gar nicht dir entspricht, was nicht in dir angelegt ist. Du versuchst oder versteifst dich auf eine Gabe, auf eine Fähigkeit, auf einen Bereich deines Lebens und verpasst, deine eigentlichen Stärken auszubauen. Ja, und vielleicht gelingt es dir, irgendwie mit dieser Aufgabe fertig zu werden. Aber doch lebst du an dem vorbei, was Gott eigentlich für dich bestimmt hat und was dein größter Beitrag wäre für sein Reich. Uwe Schäfer, ein Evangelist, der erzählte mal folgende Geschichte. Als er auf dem Missionsfeld war, gab es einen alten Evangelist, der hieß A.A. Allen. Und der hat ihn so fasziniert und begeistert, dass er alles, was er in die Finger von ihm bekam, aufsaugte. Der hat sich die Predigten von ihm angehört, die Flugtraktate, die es damals gab, alles, was möglich war, hat er von diesen A.A. Allen aufgesaugt. Und er predigte die Predigten von A.A. Allen, nur er predigte sie besser. Und manchmal musste er Buße tun, weil er die Beispiele von A.A. Allen in der ersten Person Singular erzählte. Irgendwann sprach Gott zu ihm: Hey, ich habe hier oben Platz im Himmel frei für Uwe Schäfer. Also prinzipiell habe ich einen Uwe Schäfer auf der Erde, aber der ist so mit beschäftigt, A.A. Allen zu sein, dass er nicht das ist, was er eigentlich sollte. Und vielleicht geht es dir ähnlich, dass du so mit beschäftigt bist, jemand anders zu sein, dass du an dem vorbeilebst, was Gott für dich hat. Brech daraus aus. Ich möchte dich fragen, hast du deine Gaben schon entdeckt? Und trainierst du sie? Setzt du sie ein? Sorgst du dafür, dass du in diesem Bereich wächst? Und manchmal heißt es auch, Entscheidungen gegen andere Sachen zu treffen. Ich habe vorhin schon erzählt, dass ich in meiner Jugendzeit jahrelang Graffiti gemalt habe. Und teilweise malte ich 6, 7, 8 Stunden am Tag. Und wenn ich heute auf mein Leben schaue, nehme ich fast nie einen Stift in die Hand, um zu malen. Nicht, weil es mir keinen Spaß mehr machen würde. Nicht, weil es mich nicht mehr entspannen würde oder sowas. Aber der Punkt ist, ich habe dann die Zeit nicht, um andere Dinge zu tun, die viel wichtiger sind für mein Leben. Es würde mir die Zeit wegfressen. Und so entscheide ich mich dagegen, obwohl es mir Spaß machen würde. Ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, wir sind keine Endverbraucher der Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Die eigentliche Frage ist, wen dienen die Gaben und Fähigkeiten und Talente, die Gott dir gegeben hat? Was haben die anderen Menschen davon, dass du so privilegiert bist, diese Gaben und Fähigkeiten zu haben? Paulus vergleicht den Leib Christi, die Gemeinde mit einem Körper. Und er sagt, da gibt es verschiedene Glieder und die gehören zusammen. Hey, solltest du mal auf einem Spaziergang am Sonntagnachmittag einen Finger herumliegen sehen, dann weißt du, der Finger ist nutzlos. Weil der Finger gehört an die Hand und wenn er am Straßenrand liegt, dann hat er sein Ziel verfehlt. Und sollte es ein Bein sein, dann ist auch das nutzlos. Und wenn es der halbe Körper ist, ist es zwar richtig groß, aber auch das funktioniert nicht, weil die andere Hälfte des Körpers fehlt. Hey, wir müssen unsere Gaben und Fähigkeiten einbringen, damit es zusammen funktioniert. Einer für sich allein genommen, egal wie groß und wichtig es sein mag, ist zu wenig. Wir brauchen einander. Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit heißt auch, seine Gaben zu trainieren, seine Fähigkeiten, seine Talente. Weißt du, was die Dinge sind, die dich einzigartig machen? Was ist dein Stärkenpuzzle? Es gibt 3 verschiedene Arten von Kompetenzen. Das erste ich nenne es Charismen, die Geistesgaben, die Gott uns schenkt. Dann gibt es ein zweites, das sind Talente, Stärken, Fähigkeiten, die wir eigentlich schon ziemlich früh in uns angelegt bekommen haben. Und das dritte sind dann eben Fertigkeiten und Fähigkeiten, die wir im Laufe unseres Lebens gelernt haben. Und aus diesen Dingen können wir ein Diagramm machen, um unsere Stärken zu zeigen. Ich mache das jetzt einfach mal symbolisch gleich vor. Was dabei wichtig ist, es gibt für jede dieser Arten einfach ein unterschiedliches Symbol und ein Symbol kann unterschiedlich groß sein. Ein Kreis kann zum Beispiel so klein sein oder so groß. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Kreise sind die Charismen. Ich habe zum Beispiel die Gabe, behaupte ich zumindest, zu lehren. Jetzt gibt es dann aber auch Talente, Formen, Stärken, die wir gelernt haben, zum Beispiel handwerkliche Stärken, nein, ich habe sie nicht, sprachliche Fähigkeiten, zwischenmenschliche Fähigkeiten und so weiter, die stellen wir jetzt mal in Form eines Dreiecks dar. Ich sage zum Beispiel, ich bin zielstrebig. Es würde auch andere Sachen geben, ich kenne mich ein bisschen mit, Graffiti schreiben ist doof, ich nenne es mal Design. Ist ja so ähnlich. Und dann gibt es so Dinge, die lernen wir im Laufe unseres Lebens. Die stellen wir jetzt mal als Quadrate dar. Zum Beispiel habe ich in der Bibelschule so ein bisschen was über Theologie gelernt. So, und jetzt merken wir, die Sachen sind unterschiedlich groß und sie hängen so ein bisschen zusammen. Lehren zu können oder zu predigen ohne Theologie wäre irgendwie komisch. Und so passt es zusammen. Und so ist es möglich, ein eigenes Stärkenpuzzle zu bauen. Das ist nur ein Einblick, das ist gar nicht alles und so weiter. Die Hauptfrage ist, wenn es darum geht, Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit, wie kann ich dafür sorgen, dass das hier größer wird? Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Gaben, meine Fähigkeiten mehr zum Einsatz kommen und dass ich an dem Ort bin, wo ich eigentlich sein sollte? Hey, und es könnte jetzt sagen, ich fokussiere mich nur noch darauf. Ich will jetzt doch wieder anfangen, stundenlang Graffitis zu malen und so weiter. Aber das Problem wäre, ich hätte nicht mehr die Zeit für diese Dinge. Mir würde die Zeit fehlen. Und so muss ich Entscheidungen treffen, wo glaube ich, dass Gott mir Dinge aufs Herz gelegt hat, was mein Beitrag ist, um sein Reich hier in Ansbach sichtbar zu machen. Wenn wir darüber sprechen, Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit, dann sprechen wir ganz konkret darum, wo kann ich was beitragen, damit Gott geehrt wird. Hey, und wenn du gut singen kannst und Lobpreis machst, dann ist es vielleicht nicht die beste Entscheidung, 8 Stunden am Tag Kuchen zu backen, auch wenn das schön ist. Aber dann wäre es ganz cool, mal auch unter der Woche die Gitarre zu packen und Gott anzubeten. Damit du, wenn du am Sonntag auf der Bühne stehst, das weitergeben kannst, was du unter der Woche empfangen hast. Versteht ihr, was ich meine? Mir geht es hier um was ganz Konkretes. Lasst uns anfangen, die Dinge umzusetzen. Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit beginnt im Alltag, beginnt bei den Entscheidungen, die du triffst. Es gibt so viele Punkte, über die wir noch sprechen könnten. Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit, wir haben es gehört, was es alles umfassen kann, in der Arbeit, in unserem Umgang mit Heiligung. Die Gefahr, jemand anders sein zu wollen oder sich von der Meinung anderer abhängig zu machen. Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit heißt auch, seine Gaben und Fähigkeiten zu entdecken. Und es gibt noch weitere Bereiche, wir könnten über Finanzen sprechen, über Motivation, über Engagement, über die Bereitschaft, sich einzusetzen. Und all das sind Punkte, die für die Gemeinde wichtig sein könnten. Aber ich möchte einen anderen Punkt ansprechen. Einen letzten Punkt. Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit in deiner Beziehung zu Gott. Ist dein Herz noch voll dabei? Bist du noch leidenschaftlich? Hast du noch diese erste Liebe? Oder ist es eigentlich so, dass du noch weißt, wie man sich als Christ verhält? Du weißt, wann man im Lobpreis wie die Arme zu heben hat, um geistlich zu wirken. Du weißt, welche Bücher man lesen muss oder die besitzen muss. Du weißt, welche Predigten man anhören muss und so weiter. Dieses Äußere ist alles da, aber dein Innerstes ist nicht mehr brennend für Gott. eigentlich bist du nicht mehr leidenschaftlich. Eigentlich bist du nicht mehr voll dabei. Eigentlich hast du nur noch das Äußere. Im Alten Testament wird eine Geschichte erzählt, wie das Volk Israel in einem Krieg ist. Und sie holen, wie sie es so oft gemacht haben, die Bundeslade aufs Schlachtfeld. Die Bundeslade als Symbol der Gegenwart Gottes. Und das hat Gott ihnen schon oft aufgetragen und hat ihnen schon zu vielen Siegen verholfen. Und so dachten sie es, als es nicht so gut für sie aussah, wir holen diese Bundeslade hier und es wird einfach wieder richtig gut. Das Problem war, Gott war nicht mehr drin. Dieses Problem war, Gott hat gesagt, ich habe eure äußere Haltung satt, weil euer Herz nicht mehr dabei ist. Und diese Bundeslade, sie wurde gestohlen. Und die Feinde brachten es in ihrem Tempel. Und was geschah ist, der Götze in diesem Tempel fiel um, weil Gott stärker war als dieser Götze. Bei den Feinden war er da. Bei den Feinden war Gottes Gegenwart wieder in der Bundeslade. Aber bei dem eigentlichen Volk, bei seinen eigentlichen Kindern war sie weg, weil sie nur noch die äußere Haltung hatten. Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit heißt, halte deine Beziehung zu Gott lebendig. Sei eifernd, sei brennend, sei fleißig im Gebet. Und genau darum wird es jetzt gehen. Wir werden dieses Lied gleich singen. Und ich möchte euch einladen als ein Symbol, wenn ihr merkt, dass ihr in irgendeinem Bereich auf Mittelmäßigkeit herabgerutscht seid, dann steht als ein Symbol auf. Ansonsten dürft ihr einfach das Lied anhören, es genießen. Aber ihr könnt es auch nennen, um einen Unterschied zu machen, um ein Symbol zu machen. Egal in welchem Bereich es ist, ob es diese geistliche Bereitschaft gerade ist oder eure Motivation, euer Umgang mit Finanzen, was auch immer. Ich lade euch ein, macht einen Unterschied und steht auf, wenn ihr in einem Bereich eures Lebens aus der Mittelmäßigkeit ausbrechen wollt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du es alles ermöglicht hast, dass du uns freigekauft hast, dass du größer bist als unsere Schwächen. Und Vater, ich danke dir, dass du dich entschieden hast, dein Reich mit uns Menschen zu bauen. Und Vater, ich will dich bitten, dass dort, wo wir nachlässig geworden sind, dort, wo wir vielleicht falschen Dingen hinterhergerannt sind, wo wir vielleicht andere Dinge wichtiger werden lassen haben als dir, dass du kommst und uns eine neue Chance gibst. Und Vater, du siehst jeden Einzelnen und ich will dich bitten, Geist Gottes, dass du durch die Reihen gehst und die Menschen anrührst und berührst. In deinem Namen, Jesus. Mit deiner Kraft wollen wir aus der Mittelmäßigkeit ausbrechen, um dich zu ehren. Amen.